Die Kapitulation war keine 10 Tage alt, als die ersten Züge vom Schlesischen Bahnhof aus wieder Richtung Frankfurt an der Oder fuhren oder vom Stettiner Bahnhof in den Norden. Mit den Linien ab Anhalter und Potsdamer Bahnhof nach Süden und Westen hatten es die Russen nicht so eilig. Und auch die Stadtbahn stand noch immer still. Lilly reihte sich in die Schlange beim Fleischer ein und lauschte den Gesprächen der anderen Frauen. Ella würde heute den Bäcker übernehmen und Ilse auf dem Rückweg von ihrem Besuch in der Charité Gemüse mitbringen, wenn sie dann noch welches bekam. Ansonsten gab es halt wieder Erbsensuppe. Oder sie könnten unten bei Frieda nachfragen, ob etwas übrig sei. Frieda hatte über verschwiegene Kanäle einige Kisten für ihren Laden besorgt. An der Hauswand neben dem Schaufenster des Metzgerladens war seit ein paar Tagen ein Plakat angeschlagen. Nachrichten für Deutsche. Ein Bericht über das Ende der Kämpfe an allen Fronten und die bedingungslose Kapitulation. Wort, für jeden zum Nachlesen. Daneben stand die Mitteilung, dass Göring gefangen genommen worden war. Ein anderer Anschlag gab die neue Verteilung von Lebensmittelrationen bekannt, wobei die Bevölkerung in 5 Gruppen aufgeteilt wurde. Insgesamt bekam jeder Berliner mehr zugesprochen, als ihr und ihm in den letzten Kriegsmonaten vom Führer zugeteilt worden war. Vor allem die Liste für die Gruppe der Schwerarbeiter klang ermutigend. Brot, Kartoffeln, Nährmittel, Kaffeeersatz, aber auch Bohnenkaffee, Zucker, Salz und sogar Fett. Mit den angegebenen Mengen konnte man überleben. Vorausgesetzt, man bekam sie auch. Wobei es im Moment so aussah, als ob die Russen es mit der Versorgung der Bevölkerung ernst meinten. Lastwagen mit Mehl rollten durch die Straßen. Außerdem bekam auch Bäcker Carstens eine Fuhre Kohlen, um seinen Ofen anheizen zu können. Das also waren die grausamen Untermenschen, die Bolschewisten, die ihre Feinde grausam ermordeten oder dem Hungertod überließen, dachte Lilly. Bis zum allerletzten Blutstropfen sollten wir gegen sie ankämpfen. So hat es uns Goebbels jahrelang eingetrichtert. Müßig waren die Russen jedenfalls nicht, das musste man ihnen lassen. Auch wenn 2 der wenigen russischen Wörter, die Lilly inzwischen kannte, Zavtrava für morgen oder Skora für bald. Es tat sich was in Berlin. Eine Querstraße weiter hatten sie gestern den ersten Hydranten angeschlossen, aus dessen Hähnen sauberes, klares Wasser sprudelte. Eine Wohltat. Nun mussten die Frauen nicht mehr bis zu der rostigen Handpumpe am Dönhoffplatz laufen. Mit ihren Lebensmittelkarten gehörten Lilly, Ella und Ilse übrigens nur zur sonstigen Bevölkerung. Auch den Kindern waren eigene Karten zugeteilt worden. Dennoch war alles sehr knapp bemessen. Zum Glück gab es noch immer Ilses Russenoffizier, der die 3 Frauen und die 2 Mädchen so großzügig bedachte, dass sie so manches auch an die anderen im Haus abgeben konnten. Vor allem an Milch, Getreideflocken und Zucker mangelte es ihnen dieser Tage nicht. Lilly verbot sich, darüber nachzudenken, wie hoch der Preis dafür war. Als Lilly ihre Patentante doch noch einmal darauf ansprach, gab sich diese kurz angebunden. »Ich habe den Krieg ohne größere Opfer auf dem Land überstanden. Wir haben auf dem Hof weder gehungert, noch sind uns Bomben aufs Dach gefallen. Du hast genug gelitten. Jetzt trage ich meinen Teil zu unserem Überleben bei.« Tränenpalast. Berlin, Friedrichstraße, Band 2. Von Ulrike Schweigert. Gelesen von Sabine Arnhold. Ein Hörbuch des Argon Verlags.